Ich bin Friedemann von Digital Courage, bin da Champagner und Digital Courage gibt es jetzt seit kurzem auch in Köln. Das nächste Treffen ist am 5. März. Wann genau Uhrzeit und Ort steht auf digitalcourage.de. Da gibt es eine Rubrik Mitmachen und da gibt es dann Ortsgruppen. Das ist eine Sache, über die wir uns in Bielefeld sehr freuen. Digital Courage sitzt in Bielefeld, da ist unser kleines Hauptquartier. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist sehr schön hier zu sein. Das ist ein sehr cooler Hackspace. Und vielen Dank für euer Interesse, dass ihr euch mit dieser Schutzranzengeschichte auseinandersetzen wollten ein bisschen und vor allen Dingen auch mit vernetzten Pfaden, was halt das große Thema dahinter ist. Also Schutzranzen ist sozusagen die kleine Stecknadel, das ist der Kopf, der so ein bisschen gerade durch die Medien auch zu sehen ist. Aber an diesem kleinen Ding ist halt ein Riesenthema aufgehängt. Ich versuche heute Abend den Bogen zu spannen, also von diesem einen Startup, App, Cloud, whatever Projekt hin zu Überwachung und vernetztem Fahren. Falls der Bogen mal überspannt ist oder irgendwie was runterfällt, würde ich sagen, Verständnisfragen gern zwischen rein und Diskussionsfragen dann eher am Ende. Das ist der Ablauf. Ich würde anfangen bei diesem Thema Schutzranzen. Was ist das überhaupt? Wer hat da sich was ausgedacht und warum ist das ein totales Desaster aus unserer Sicht? Dann komme ich zu unserer Arbeit, also der Arbeit von Digital Courage, der Champagne gegen Kindertracking. Und das Dritte ist dann eben dieser Punkt, okay, in welche Richtung der Ausgestaltung von vernetztem Fahren geht das hier eigentlich gerade und wo liegen vielleicht Probleme mit Überwachung? Wo sind Überwachungspotenziale und wo sind Weichen, die wir jetzt nicht stellen sollten in Richtung Überwachung? Ich sage immer Champagner, weil wir bei Digital Courage unsere Abteilung so ein bisschen so genannt haben, weil wir keine Kampagnen machen. Das ist uns irgendwie zu militärisch. Wir wollen niemanden angreifen, niemanden vernichten oder sowas, sondern wir wollen Dinge verbessern. Und deswegen dachten wir, okay, Champagner ist ein bisschen das, was es besser trifft. Ich würde sagen, wir starten an dem Punkt, an dem die Öffentlichkeit sozusagen mit diesem Schutzranzen Projekt konfrontiert worden ist, nämlich mit Werbung. Also es ist ein Projekt, was in die Welt getreten ist mit dem Slogan, die App, die Kinder im Straßenverkehr beschützt. Wer kann das kritisieren? Das ist doch super. Als Einstieg ein kleines Werbevideo, geht 4 Minuten, vielleicht gucken wir es nicht komplett, vielleicht aber doch. Mal gucken, wie zäh wir sind. So, Film ab, Achtung. Ach so, ein bisschen mal gucken auf Marken, VW, Scout und so weiter. Ein bisschen diese, gucken, wer da sozusagen mit drin steckt. Es geht los.
Wecker klingelt und schon geht es los. Jetzt heißt es, ab zu Fuß in die Schule oder ab mit dem Auto zur Arbeit. Treffen diese beiden Verkehrsteilnehmer am Morgen aufeinander, kann es schon mal zu gefährlichen Situationen kommen. Vor allem kleinere Kinder unterschätzen herannahende Autos sehr oft oder im schlimmsten Fall sehen sie sie erst gar nicht. Solche Szenen sollen künftig durch die Schutzranzen-App verhindert werden. Hat ein Autofahrer sie auf seinem Smartphone oder Bordcomputer geladen, wird er sofort gewarnt, wenn sich ein Schulkind der Straße nähert, noch bevor er es sieht. Und damit Schulkinder das Warnsignal aussenden können, müssen sie sich die Schutzranzen-App auf ihr Smartphone runterladen. Für diejenigen Kinder, die kein Handy haben,
gibt es einen GPS-Tracker. Dieser GPS-Tracker übernimmt die Funktion eines Handys, bis das Kind ein Handy hat und hat die gleichen Funktionen und wird von uns kostenfrei verliehen, sodass ich de facto auch keinen großen Invest habe, um es in meinem Kind mitzugeben.
Und so funktioniert es. Die Position des Kindes und des Autofahrers wird über das Smartphone bzw. des GPS-Trackers bestimmt und dann verschlüsselt an die Cloud übertragen. Aus der Position und der Bewegungsrichtung des Autofahrers und des Kindes wird der Abstand berechnet. Sobald ein kritischer Sicherheitsabstand unterschritten wird, sendet der Cloud-Server ein optisches und akustisches Warnsignal an den Autofahrer. So wird der Autofahrer dabei unterstützt, Kinder frühzeitig wahrzunehmen. Sprich, sie werden für ihn sichtbarer.
Wenn ein Kind verdeckt ist von einem Auto oder aus einer Seitenstraße kommt, dann kann ich es nicht sehen. Um da einfach eine gewisse Vorwarnzeit für den Autofahrer zu erreichen, haben wir die digitale Sichtbarkeit, die digitale Warnweste, den digitalen Warnwimpel geschaffen.
Wer jetzt bei dem Gedanken Kinder, Cloud und GPS-Tracking ein mulmiges Gefühl bekommt, keine Sorge, es wurden natürlich Sicherheitsmechanismen integriert. Der Autofahrer erfährt nie den genauen Standort des Kindes. Er wird darüber informiert, dass sich in einem bestimmten Radius ein Kind befindet. Wie groß dieser ist, das bleibt Firmengeheimnis. So kann ein Autofahrer kein Kind verfolgen oder ihm auflauern. Außerdem wird das System beim Fahrer nur aktiv, wenn dieser sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit fortbewegt. Das heißt, als Fußgänger oder Radfahrer ist eine Lokalisierung des Kindes ausgeschlossen. Aber auch für den Autofahrer gibt es dadurch Vorteile.
Wir gehen hin und schalten im Endeffekt sogenannte Sektoren an und der Autofahrer wird vor Sektoren gewarnt. So können wir auch sicherstellen, dass wenn 40 Kinder dort sind, der Autofahrer nur einmal gewarnt wird und wir die Aufmerksamkeit nicht überfordern.
Und auch an die Eltern wurde bei der App gedacht. Über einen QR-Code können die Smartphones der Eltern mit dem des Kindes direkt vernetzt werden. Diese Verbindung besteht allerdings nur zwischen den Smartphones und nicht über den Server des Anbieters. Auch das schützt das Kind. So haben die Eltern die Möglichkeit, den Standort ihres Kindes zu überprüfen. Und auch das Kind selbst kann bei Bedarf einen Notruf über die App abgeben. Dabei ist der Datenschutz auch hier oberstes Gebot.
Wir nehmen keinerlei personenbezogene Daten. Nur die Position des Kindes können die auch nicht rückverfolgen. Und selbst für die Notruffunktion oder die Ortungsfunktion für die Eltern gibt es nur eine direkte Verbindung zwischen den Eltern. An der nehmen wir nicht teil. Das Einzige, was wir machen, wir nehmen das Signal des Autofahrers und das Signal des Kindes, verbinden die miteinander und löschen die Daten innerhalb eines Tages wieder, sodass auch nie eine Rückverfolgung da sein kann.
Die Nutzung der App ist für Autofahrer kostenlos. Für Schüler bzw. deren Eltern würden 1 Euro pro Monat anfallen. Ein weiterer wichtiger und interessanter Aspekt bei der Schutzranzen-App ist die Einbindung von sogenannten Geofences. Ähnlich einer Blitzerwarnung auf dem Navigationsgerät im Auto warnt die Schutzranzen-App den Autofahrer, wenn er sich dem Umfeld einer Grundschule nähert.
Wir haben jede Grundschule mit digitalen Schülerlotsen versehen, sodass der Autofahrer rechtzeitig gewarnt wird, dass er in eine Zone reinkommt, wo sich Gefahr befindet. Und wir warnen ihn nochmal bezüglich der Geschwindigkeit, um seine Aufmerksamkeit zu erhöhen.
Sicher, das Thema birgt Diskussionsstoff. Die Macher haben sich allerdings sehr gut überlegt, wie sie maximale Funktionalität mit der maximalen Anonymität für die Kinder verbinden. Es auszuprobieren sollte daher wohl nicht schaden. Vor allem nicht als Autofahrer.
Jo. Okay, das ist ungefähr auch der Informationsstand, den wir dann so mitbekommen haben, als wir von dem Projekt erfahren haben. Und erstmal klingt das ja...
Ich bin's, René, euer EWE Smartgeber. Heute habe ich einen Kumpel von mir zu Besuch und dem zeige ich, genauso wie...
Scusi. Genau, also klingt erstmal gut. Wir statten einfach Kinder aus mit GPS-Sensoren im Rucksack, im Ranzen. Und dann kommt halt noch irgendeine App, die irgendwie in eine Cloud geht und dann werden Autofahrerinnen gewarnt und dann ist alles gut. Aber bei so ein paar Sachen wird man schon so ein bisschen hellhörig. So, also erstens, warum sollen wir Kinder markieren im Straßenverkehr? Moment, ist doch eigentlich ein Überwachungsprojekt, ist doch ein Tracking-Projekt. Und dann haben wir uns das ein bisschen genauer angeguckt und zum Beispiel Folgendes festgestellt. Das, was da beschrieben wurde mit, ich glaube, die Aussage war ja, da geht es ja nicht um personenbezogene Daten oder sowas. Dann haben wir uns die App ein bisschen angeguckt und die App baut eben schon eine Verbindung auf zu Amazon-Servern und zu Facebook. Welche Daten da genau rübergehen, kann man so erstmal nicht sagen. Aber könnte schon datenschutztechnisch relevant sein für Facebook zu wissen, wer seine Kinder vielleicht tracken lässt und wer vielleicht nicht. Weil, meine, vielleicht ist es ja in Zukunft so, dass gesagt werden kann, ja, statistisch entwickeln vielleicht Kinder, die getrackt worden sind im Grundschulalter, häufiger, wahrscheinlicher eine Angststörung oder ähnliches. Könnte für Facebook interessant sein, kann sein, muss nicht sein. Dann haben wir aber festgestellt, auf der Website von schutzranzen.com wird Google Analytics eingesetzt, aber ohne IP-Anonymisierung. Das ist schon ein Punkt gewesen, da dachten wir, was ist das? Ist das jetzt einfach nur stümperhaft gemacht oder ist das, also wer baut das? Wer steckt dahinter und tut sowas? Und wir haben noch ein paar andere Sachen uns angeguckt und sind dann zu folgendem Ergebnis gekommen und haben gesagt, naja, unsere Einschätzung ist jetzt erstmal, die Datensicherheit, das ist also mangelhaft bei der Sache. Und das Video endete auch dann mit diesem Satz, ja, ach, was soll schon schiefgehen, man kann es erstmal ausprobieren. Und das heißt, man nimmt erstmal ein paar Kinder, macht da so Versuche und guckt mal, wie das funktioniert. Vielleicht erhöht es ja die Sicherheit im Straßenverkehr, vielleicht auch nicht. Und so eine Cloud, das ist ja das, was man modernerweise so tut. Jedenfalls behauptet Schutzranzen, also die sogenannte Q-Driver GmbH, die dahinter steckt, behauptet auf der Website, nee, wir haben hier höchste Datensicherheit. Das war sozusagen der Punkt, wo es dann auseinanderging, die Diskussion. Wir haben, wen es interessiert, ich würde das jetzt fast aussparen, aber wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht und sind auf 10 Grundsatzkritikpunkte gekommen, die wir an diesem Projekt haben. Also angefangen bei der technischen Umsetzung, also dass wir gesagt haben, hey, das kann doch nicht die Lösung sein, dass wir anfangen, Personen zu tracken, weil Autos eine Gefahr sind im Straßenverkehr. Das ist irgendwie so ein bisschen eine Umkehrung der eigentlichen Tatsache, was da passiert. Das heißt, die Kinder werden als Problem gesehen und auf diese Art dann mit Überwachung bestraft. Anderer Punkt war zum Beispiel, es ist doch völlig unverantwortlich. Wir sind an einem technischen Punkt, wo wir im Straßenverkehr noch nicht mal die Kommunikation zwischen einem Fahrzeug und einer Ampel sicherstellen können. Jetzt kommt hier ein kleines Start-up und sagt, jo, wir hängen mal Kinderdaten in die Cloud. Und da dachten wir, das ist irgendwie der 1000. Schritt vorm ersten. Das kann nicht gut gehen. Und so weiter und so fort. Es gab dann auch Stellungnahmen von Pädagogik- und Kinderhilfenverbänden zu pädagogischen Ansichten und so weiter. Ich würde das jetzt aussparen. Das kann man sich auf digitalcourage.de ziemlich gut angucken. Man kann dann diese Dreiecke anklicken und dann klappt sich da die Begründung aus. Das ist aber zumindest das, was uns dann relativ schnell klar war, als wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben. Also haben wir gesagt, dieses Schutzranzen-Ding, dieses Q-Driver, das ist ein Schrott-Up, das ist kein Start-Up. Also die haben einfach grundsätzlich den komplett falschen Ansatz, weil der Ansatz heißt Überwachung. Wir haben dann gesagt, okay, das ist technisch völlig untauglich, das kann und wird nicht funktionieren. Die Überwachung von Kindern ist immer ein Problem, das ist nicht die Lösung. Schutzranzen schafft auch Gefahren. Also wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, was passiert denn mit einem Kind, dem ich erzähle, sag mal, wir haben da jetzt so einen GPS-Tracker in den Schulranzen gepackt und der warnt jetzt Autos vor dir. Es kann ja auch passieren, dass Kinder dann besonders unvorsichtig werden, also dass sie dann glauben, sie werden irgendwie magisch geschützt, was nicht der Fall ist. Und vielleicht erhöht sich vielleicht auch die Anzahl der Unfälle. Also das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir gesagt haben, das ist total unverantwortlich, mit so einem Produkt sofort live zu starten. Auch ein Argument, was wir groß gemacht haben, hey, Moment, das heißt, selbst wenn es funktioniert, selbst wenn dieses Schutzranzen-Ding die Kinder, die getrackt werden, sicherer macht, dann haben ja alle anderen, die nicht getrackt werden, nichts davon. Unsere Auffassung ist es aber zu sagen, hey, Kinder haben das Recht, nicht überwacht zu werden von irgendeinem Start-up, Schrott-up, was auch immer. Das heißt, nee, wir brauchen doch Straßenverkehrsmaßnahmen, von denen alle Kinder was haben. Also ein Zebrastreifen, was weiß ich, Schülerlotsinnen oder eine normale Verkehrserziehung, die den Kindern erklärt, wie sie sicher zur Schule kommen. Oder auch dieser Walking-Bus ist eine Geschichte, wo eben Kinder in Begleitung zusammen zur Schule gehen oder ähnliches. Davon haben alle Kinder was und nicht nur die leider Eltern haben, die auf Überwachung stehen. Was uns auch total skurril vorkam, war der Punkt, Schutzranzen vertreibt dieses Produkt direkt an Schulen. Also die gehen an Schulen, machen Informationsabende und der Informationsgehalt ist dann ungefähr das, was wir im Video gesehen haben. Eltern werden überzeugt mit diesem emotionalen Argument, naja, ey, Eltern, ihr wollt doch Kinder schützen. Natürlich reagieren Eltern auf sowas und lassen sich dann eben schnell überzeugen. Problem ist aber, die Ursachen und Gefahren bleiben halt einfach, wie sie sind. Ich glaube aber, jedenfalls, kleines Rätselraten zu Unfallursachen. Was ist die Unfallursache Nummer 1 aktuell im Straßenverkehr in Deutschland? Richtig. Ablenkung durch Smartphone. Sehr, ja, gut, URL gelesen. Das heißt also, ist es jetzt klug, sozusagen eine App zu bauen, die wieder ein Anreiz ist, dafür ein Smartphone im Auto zu haben? Rätselrat Nummer 2. Q-Driver GmbH sagt, alle 18 Minuten kam im letzten Jahr ein Schulkind im Straßenverkehr zu Schaden. Frage, was erwähnt Q-Driver hier nicht? Die sagen nicht, dass die meisten Kinder im Fahrzeug gesessen haben. Rätselrat Nummer 3. Was sagen diese Zahlen des Statistischen Bundesamts? Zu sehen sind oben, ist vielleicht ein bisschen schwer zu lesen, Anzahl verunglückter Kinder, unten Anzahl sogar getöteter Kinder im Straßenverkehr, Kinder unter 15 Jahren und der Zeitrahmen ist ganz links 1990, ganz rechts 2015. Also wir sehen sozusagen fallende Unfallzahlen. Das bedeutet, dass die Maßnahmen, die es jetzt gibt, das kann man auch nachlesen, was die Bundesregierung da tut und was die Straßenverkehrswachten zum Beispiel in Deutschland da tun, dass diese Maßnahmen greifen und effektiv sind und dass es sozusagen nicht wirklich einen Bedarf jetzt ganz akut gibt, Kinder zu überwachen und zu tracken. Das heißt, wir haben uns gesagt, zu dem Thema, zu diesem Schutzranzenprojekt würden wir gern mal ein bisschen kritisch informieren. An dem Punkt hat sich meine Kollegin Kerstin dann aufgemacht nach Wolfsburg. Da gibt es oder gab es zwei Grundschulen, da wurde das Projekt getestet. Da kam dann also der Kollege Herr Hildebrand von der Q-Driver GmbH, den wir auch im Video gesehen haben, an die Schulen und hat Direktmarketing quasi gemacht und hat das Produkt angeboten bei Elternabenden. Meine Kollegin Kerstin ist dann hingefahren und hat gesagt, ich habe hier so Flyer gedruckt, ein bisschen kritisches Material. Ich würde auch gerne mal kurz dazu sagen, was in der Schule, also bei so einer Art Informationsabend für Eltern. Antwort der Schulleitung, nee. Wir verarbeiten hier nur neutrale Informationen und die kommen von der Q-Driver GmbH. Ihr dürft ja nicht Digital Courage darf ja nichts sagen. So. Dann hat sie sozusagen Hausrechtsgebrauch gemacht und wir waren wieder draußen. Also dachten wir uns, das geht so nicht, weil die Q-Driver GmbH hat Großes vor. Ich gehe noch mal ganz kurz, hat Großes vor. Das ist ein Projekt, was sozusagen bundesweit ausgerollt werden soll. Das heißt, zu Ende gedacht hätten wir, wenn das weiterläuft, in ein paar Jahren eine IT-Infrastruktur, über die live Kinderdaten gehen, Positionsdaten gehen und Nutzungsdaten gehen. Also dachten wir, das geht so nicht. Also haben wir eine Champagner gestartet. Das ist meine Kollegin Kerstin. Die Champagner bestand erstmal aus einem offenen Brief an alle Beteiligten. Also wir haben es im Video gesehen, VW gehörte zu den Sponsoren, es gehört Uvex dazu, die Stadt Wolfsburg, die Stadt Ludwigsburg, diese Q-Driver GmbH natürlich, Scout, und ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt noch irgendwen vergessen, ist aber alles auf digitalcourage.de nachzulesen. Jedenfalls haben wir diesen offenen Brief geschrieben, der konnte auch online unterzeichnet werden. Und die ersten zwei Wochen der Champagne liefen richtig gut, wir hatten einen sehr guten Auftakt in den Medien. Der komplette Pressespiegel ist auf digitalcourage.de Pressespiegel. Da kam Schutzranzen nicht so sehr gut weg. Unsere Kritik wurde von den Medien sozusagen verstanden. Also vor allem dieses pädagogische Argument, das Überwachungsargument. Wir haben uns gefreut und wir dachten, das ist gut, weil wir haben dazu beigetragen, dass es jetzt kritische Informationen zu diesem Projekt gibt. So eine Champagne hat es dann an sich, dass sie nach 3-4 Wochen wieder aus den Medien raus ist und dann langsam eher in so ein... Dann geht es dann um Stellungnahmen, um Argumente, dann finden Gespräche abseits der Medien statt, da geht es dann sozusagen zum Teil eben auch um politische Lösungen. Und es geht dann darum, wirklich die Forderung durchzusetzen und wirklich das Ziel dieser Champagne zu erreichen. Nämlich, wir haben gesagt, wir wollen dieses Projekt stoppen und dabei bleiben wir. Jedenfalls gab es dann erstmal erste Stellungnahmen, angetriggert durch die Medienberichterstattung. Zum Beispiel von den Datenschutzbeauftragten der Länder Niedersachsen und Baden-Württemberg. Erstmal Vorab-Einschätzung. Da war dann aber schon die Rede von Potenzial der Totalüberwachung. Die Landesschulbehörde Niedersachsen hat sich sehr klar positioniert. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in Ludwigsburg hat ein sehr klares Statement geschrieben. Der Verband Bildung und Erziehung sprach von Kinderrechten und Freiheitsrechten. Die Deutsche Kinderhilfe hat sich öffentlich geäußert, der NRW-Landeselternrat und auch die Kuhschreiber GmbH hat dann nochmal Stellungspapiere geschrieben, die sind auch nachzulesen auf schutzranzen.com/presse. Dann waren sozusagen, bitte?
Eine Zwischenfrage, ja. Du hast gesagt, die haben sich sehr klar geäußert. Wie denn?
Welche?
Dafür oder dagegen?
Die ersten alle kritisch dagegen, ganz klar. Kuhschreiber verteidigt natürlich ihren Ansatz. Also das ist jetzt von der Liste die einzige Stellungnahme, die sagt, ist super Projekt. Genau. Die Kampagne lief dann weiter und dann trudelten so langsam die ersten Zwischenerfolge ein. Der erste Zwischenerfolg hier in einem Artikel von netzpolitik.org. Wolfsburg kam ins Wanken. Erstaunlich, ist eine VW-Stadt und VW gehört zu den Sponsoren des Projekts. Also dachten wir, gerade Wolfsburg es wird schwierig. Aber nach den Stellungnahmen der Landesdatenschutzbeauftragten Niedersachsen und der Landesschulbehörde wurde das Projekt eingestellt. Es wurde dazu gesagt, im Prinzip ist es Entscheidung der Stadt. Erstmal wurde es aber gestoppt. Theoretisch ist es möglich, dass es wieder anfängt, dass es wieder aus den Schubladen rausgeholt wird. Wir hoffen aber, dass das nicht passiert. Und wir hoffen, dass, wenn es passiert, also wenn in Wolfsburg wieder an Grundschulen Kinder getrackt werden sollen, dass dann Leute aufstehen und sagen, nee, das lassen wir mal schön bleiben. Zweiter Zwischenerfolg. Es sind weniger Sponsoren geworden. Wir sehen oben die Grafik, das ist vom 30. September 2017, die Website schutzranzen.com. Da sehen wir noch das Logo von Scout und wir sehen noch das Logo der Verkehrswacht. Also das suggeriert Eltern oder überhaupt der Öffentlichkeit, hier stehen große Unternehmen dahinter. Da wird wohl auch ein Datenschutzaudit vorliegen, da wird wohl auch ein Datensicherheitsaudit vorliegen, das ist eine plausible Sache. Nachdem wir sozusagen unseren offenen Brief an alle Beteiligten geschickt haben, eben auch an die Sponsorinnen oder die Unternehmen, rief dann irgendwann Scout bei uns im Büro an und meinte, wir sind da schon seit letztem Jahr raus aus dem Projekt. Warum wird da weiter mit Scout geworben? Das vermittelt einen total falschen Eindruck. Dritter Zwischenerfolg. Oben die Pressemitteilung vom April 2016. Das ist eine Partnerschaft zwischen der Kuhschreiber GmbH und Volkswagen. Das suggeriert, dass diese Schutzranzen-App eingebaut wird in die Fahrzeuge von Volkswagen. Also so, dass Personen eben nicht mehr am Steuer sitzen und ein Smartphone haben, auf dem dann irgendein Alarm blinkt und der magischerweise Kinderleben rettet. Sondern dass das eingebaut ist in die Navigationssysteme von VW. Das macht schon einen Unterschied, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Jedenfalls, nachdem wir an die Presse gegangen sind, das war am, 20. Januar, 5 Tage später, 25. Januar 2018 im Spiegel, ein Artikel. Das war sozusagen die erste öffentliche Aussage von VW zu diesem Projekt. Da ist es dann, wir haben diese App Schutzranzen und das Projekt bewertet und sind dazu gekommen, das werden wir nicht integrieren in unsere Fahrzeuge. Also war der Zahn auch schon mal gezogen. Der vierte Zwischenerfolg. Herr Hildebrandt hat dann doch irgendwie eingesehen, dass diese direkte Kindertracking-Überwachung nicht so die wirklich gute Idee ist und hat dann im Februar, 6. Februar, in der Ludwigsburger Kreiszeitung gesagt, hätte ich gesehen, dass Überwachung von Kindern keine gute Idee ist, hätte ich da gar nicht angefangen. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass wir zu dieser Einsicht beitragen konnten. Aber das Schutzranzenprojekt geht weiter, also es ist noch nicht zu Ende. Deswegen sind es alles erst Zwischenerfolge. Zwischenerfolg 5, da tut sich was. Es ist sehr interessant, da auch dran zu bleiben. Das sind die Datenschutzbestimmungen auf schutzranzen.com. Die wurden editiert. Wir haben das hier mal ein bisschen nachvollzogen. Also aus einem der weltweit sichersten Angebote wurde dann das weltweit kurz mal rausgestrichen. Jetzt ist es noch ein sicherstes Angebot. Daten sind mal personenbezogen, mal nicht. Also da ist viel im Gange bei dem Projekt. Was auch ein Knaller ist, weil sozusagen Eltern oder Lehrerinnen oder wer auch immer, Menschen, die sich informieren wollen, kriegen keine verlässliche Information, weil da on the fly dran rumgedoktert wird. Also diese Fürsorge, die es eigentlich bräuchte bei allen Projekten, wo es um sensible Daten geht, und Kinderdaten sind immer sensibel, fehlt hier komplett. Also es ist komplett verantwortungslos und zeugt halt von dieser Schrottab-Mentalität. Erstmal lossprinten und im Notfall dann sozusagen noch Fehler so ein bisschen im Stolpern korrigieren. Das scheint so ein bisschen das Motto zu sein. Agil sein, genau. Zur Sicherheitsfrage. Das Cloud steht für Sicherheit. Ihr erinnert euch, ganz am Anfang hatte ich eine Folie. Unsere Einschätzung war Datensicherheit mangelhaft. Die Einschätzung der Q-Driver GmbH war eine der weltweit sichersten, was auch immer, bla bla. Ups, was ist hier passiert? Es gab da einen Sicherheitsexperten der Uni Hamburg und der hat die Q-Driver GmbH auf einen möglichen Angriff hingewiesen. Das ist also aus der Stellungnahme von Q-Driver. Und sie geben hier zu, sozusagen in ihrer Stellungnahme, dass es ein Angriffsszenario gab und dass ihre IT doch nicht so sicher war, wie sie behauptet haben. Ende Januar gibt es also eine neue Version der App, die gab es nicht. Und da gibt es dann Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Auch so ein Ding, das ist jetzt zu spät. Also über Monate und Jahre wurden Daten durch das System gejagt. Selbst wenn jetzt die beste Sicherheit der Welt hergestellt wird, ist das komplett fahrlässig. Also mit so einem Unternehmen kann man nicht zusammenarbeiten und so einem Unternehmen kann man nicht die Sicherheit von Kindern anvertrauen. Der Zug ist abgefahren. Da ist jedes Vertrauen verspielt. Sowas, also ein Datenschutz-Audit und ein Datensicherheits-Audit, muss gemacht werden, bevor irgendwelche Daten live gehen und nicht erst, nachdem Digital Courage eine Champagne startet und mal mit dem Finger auf irgendwas zeigt. Das ist der Punkt. Also höchste Datensicherheit hat sich aufgelöst in einer Aktion von Matthias Marx. Viele Grüße an die Uni Hamburg und an den Chaos Computer Club in Hamburg. Das ist leider auch Tatsache und auch das muss gesagt werden. Auch das ist eine Information, die unsere Kampagne sozusagen dann ans Tageslicht geführt hat. Der nächste Punkt, das war der Einsatz von Google Analytics ohne IP-Anonymisierung. Da hat uns dann Q-Driver, also Schutzranzen, gedankt dafür, dass wir ihr diese Erkenntnis mitgeteilt haben. Und auch hier ist der Punkt, das liegt in der Verantwortung derer, die diese Daten verarbeiten wollen. Also auch das ist ein Punkt, wo wir sagen, sorry, es ist zu spät. So, was ist die Moral von der Geschichte? Hier mal formuliert von der Sprecherin der WOP AG. Das ist die Wolfsburg AG, die gehört zur Hälfte der Stadt Wolfsburg und zur anderen Hälfte der Volkswagen AG. Und sie sagt, das Pilotprojekt soll sinnvolle Erfahrungswerte liefern zur Akzeptanz, zur Datensicherheit und der Gestaltung. Und dann dachten wir, okay, zur Akzeptanz haben wir ein bisschen was beigetragen, zur Datensicherheit haben wir vielleicht auch ein bisschen was beigetragen, aber zur Gestaltung, da kommen wir nicht auf den grünen Zweig, weil wir machen da keine Kompromisse. Wir sagen, das Projekt muss gestoppt werden. Punkt. Wir wollen es nicht verbessern, das kann man nicht verbessern. Kinderüberwachung kann man einfach nicht verbessern. Deswegen sagen wir, bei Überwachungsprojekten überwiegen die Risiken dem vermeintlichen Nutzen. Was wir aber erreicht haben, schon jetzt mit der Kampagne, ist eine Wahrnehmungskorrektur. Angefangen hat diese ganze Geschichte so: Schutzranzen, yay, Ausrufungszeichen. Kinder sind impulsiv, man muss was dagegen tun. Die Kinder sind wirklich ein Problem. Wir haben das dann sozusagen geändert in Schutzranzen in Anführungszeichen, weil mit Schutz hat es nichts zu tun. Und vor allen Dingen Fragezeichen dahinter und ein Alarmausrufungszeichen im Sinne von, ey, hier verbergen sich wirkliche Gefahren. Wie war die Reaktion von Kutschreiber darauf? Es gab dann eine Werbe-PR. Vorher noch ganz oben ist ein Ausschnitt aus demselben Spiegelartikel vom 25. Januar. Da sagt dann der Kutschreiber-Chef, naja, also wenn sich alles wieder beruhigt hat, dann machen wir einfach weiter mit dem Kindertracking. Er legt auch Wert darauf zu sagen, dass wir nicht sagen, es ist Kinderüberwachung, aber seine ganzen Positionspapiere sind voll mit dem Begriff Tracking, was für uns auf dasselbe hinauskommt. Jedenfalls die Werbe-PR befindet sich darunter, die ist vom 14. Februar, da ist sozusagen Kutschreiber, nachdem Schutzranzen nicht mehr täglich in der Presse war, wieder in die Offensive gegangen und macht jetzt ein bisschen Werbung mit dem Datenschutz und dem Datensicherheitsaudit. Also zu sagen von wegen, ja, wir prüfen ja, wir holen ja ein bisschen nach, wir verbessern, wir schreiben ja so gut wir können, so oft wir können, noch ein bisschen an unseren Datenschutzbestimmungen rum. Wahrscheinlich auch, um sich in dem Markt zu etablieren und zu sagen, ja, wir haben das jetzt einmal durchgemacht und jetzt sind wir die sicher und geprüft dastehen. Und so ist das nicht gemeint. Und so wird das auch nicht ausgehen. Sondern das ist ein Ausdruck von Unverständnis und Hybris, was wir hier sehen mit dieser Pressemitteilung. Punkt, nicht verstanden. Bei Kinderüberwachung wird nicht diskutiert. Und da wird auch nichts verbessert. Für die Leute, die so ein bisschen vielleicht mal verstehen wollen, wie funktioniert so ein Datenschrott ab, habe ich so einen kleinen zweiteiligen Kurs eingebaut in den jetzigen Vortrag. Das ist die Schnellschulung. Und wenn ihr das jetzt mitmacht, zwei Folien lang, seid ihr danach Experte oder Expertin für Datenschrott-Apps. Also wie funktioniert ein Datenschrott-App? Das ist ganz einfach. Ihr sucht oder ihr findet ein Problem. Kutschreiber GmbH hat das akute emotionale und gefährliche Problem von Kindersicherheit genommen im Straßenverkehr, aber eben, wie wir gesehen haben, am Anfang ein bisschen verdreht. Also ein bisschen muss man auf den Tisch fallen lassen. Ihr bietet Pseudo-Innovation. Was ihr bietet als Schrottabgründer, ihr bietet ein datengetriebenes Geschäftsmodell. Das ist der Punkt, das ist, was ihr wollt. Wichtig ist, ihr müsst was versprechen. Ganz beliebt Sicherheit. Wer Sicherheit verspricht, also gerade bei Kindern und Eltern, das ist Punktgewinn. Super ist auch Bequemlichkeit und Fun. Fun, 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 Unterhaltung, Spaß, das, was die Leute wollen. Da geben sie auch ihre Daten her, wird nicht mehr lang gefragt. Als Expertinnen für Datenschrott-Apps müsst ihr verkaufen. Und was ihr verkauft, ist Überwachungssensorik. Daten und Privatsphäre. Also der Punkt ist nochmal, ihr macht Werbung mit Sicherheit, aber ihr verkauft Überwachung. Das ist so ein bisschen der Trick bei Datenschrott-Apps. Und Gewinn liegt auf der Hand. Natürlich geht es ums Geld, logisch, sonst gründet man keine GmbH. Und es geht um Marktmacht, es geht um Standards. Und ihr wollt auch ein bisschen Teil der Big-Data-Community sein. Das ist nämlich geil, da gehört nämlich die Zukunft. Und da komme ich dann noch gleich drauf, wenn wir ein bisschen über vernetztes Fahren sprechen. Wichtig, und das ist jetzt der Goldstandard für Datenschrott-Apps, macht keine Folgeabschätzung vorab. Ist rausgeschmissenes Geld, also irgendeinen Datenschutzbeauftragten oder sowas bezahlt oder vielleicht noch ein IT-Unternehmen, was sich um IT-Sicherheit professionell kümmert, völlig vergessen. Einfach loslegen, elektronische Fußfesseln, also diese GPS-Sensoren in die Ranzen und los geht's. Ganz wichtig, auf dem Weg zum Schrott ab, Kritik ignorieren, Risiken ignorieren, sowas wie Kinderrechte, völlig ignorieren, Datenschutz ignorieren. Und wenn dreimal irgendwelche Kinderschutzverbände sich melden und sagen, das kann man nicht machen, ignorieren, weglächeln. Deswegen ganz wichtig für Schrott-Apps, Keep smiling, keep tracking. Einfach weiter so. Und das ist der Kurs, auf dem weiterhin Kutschreiber unterwegs ist. Also sie segeln noch mit diesem komischen Wind, der sich, wie ich glaube, aus dieser Schrottab-Mentalität ergibt. Und sie haben noch an ihr, also an Bord Ludwigsburg und den AVD. Der AVD ist der Automobilclub von Deutschland, das ist sozusagen der kleine ADAC. Und nachdem sozusagen in Wolfsburg das Projekt vorläufig, hoffentlich endgültig eingestellt worden ist, haben wir festgestellt, ja, Ludwigsburg macht knallhart weiter. Also haben wir da auch nochmal so eine Art Brandbrief hingeschickt und gucken jetzt auch einfach intensiver nach Ludwigsburg und gucken, was da passiert. Und wir haben uns gefragt, ja, wie kann das sein? Warum läuft das in Ludwigsburg weiter? Warum sehen die Argumente nicht ein? Warum ignorieren die Stellungnahmen von so vielen Verbänden? Und warum sind denen so elementare Kinderrechte auch völlig egal? Eine Antwort haben wir gefunden im Referat für nachhaltige Stadt. Das ist der Leiter des Referats, Herr Handrak. Herr Handrak hat mehr als 25 Jahre Managementerfahrung in der internationalen Automobilindustrie. Und seine Spezialgebiete sind die Interessensvertretung der europäischen Automobilindustrie gegenüber der EU-Kommission und dem EU-Parlament sowie nationalen Regierungen. Damit ist dieses Referat im Prinzip das Referat für nachhaltige Autostadt. Also hier geht es nicht um eine fußgängerfreundliche Stadt oder irgendwas. Es geht hier um die Interessen der Automobilindustrie. Und so langsam kommt auch oder wird hoffentlich dieser Bogen dann plausibel zur Automobilindustrie und diesem vernetzten Fahren. Dazu noch eine kleine Anmerkung der Redaktion. Vielen Dank dafür an meinen Kollegen Christian, der das herausgefunden hat. Der Herr Handrak macht Unternehmensberatung unter dem Namen Pro-Conman. Vielleicht spricht das anders aus, ich weiß es nicht. Jedenfalls Conman heißt Schwindler oder Hochstapler. Vielleicht ist ihm das nicht bewusst, aber es ist ein blöder, wirklich ein blöder Name für ein Unternehmen. Das ist richtig, richtig blöd. Jedenfalls, wir warten weiter auf Stellungnahmen. Und zwar auf Stellungnahmen vom Automobilclub von Deutschland. Warum unterstützt ihr so ein Unternehmen? Warum unterstützt der Automobilclub von Deutschland Kindertracking, was auch noch fahrlässig und verantwortungslos einfach in die Welt gespült wird, obwohl niemand danach gefragt hat? Was ist mit Uvex? Uvex ist so ein Rad-Fahrrad-Zulieferer, bauen Fahrradhelme und ähnliches. Warum muss ich wochenlang da anrufen und E-Mails schreiben und bekomme keine Antwort? Klar passt es nicht in die Marketingstrategie, aber dieses Schneckenhausprinzip, ja, ich weiß nicht, ob das gute Unternehmensführung ist. Hook, die Versicherung, steckt auch drin. Die haben dem Startup Q-Driver vor ein paar Jahren einen Sicherheitspreis verliehen. Auch fragwürdig, auch komplettes Schweigen. Ganz aktuell warten wir mit der Champagne auf die Stellungnahme der Kultusministerin von Baden-Württemberg. Da haben wir große Hoffnungen. Wir hoffen, dass da ganz klar gesagt wird, dass Überwachungstechnologie an Grundschulen nichts zu suchen hat und dass wer verantwortungsvoll und wirklich informiert über Verkehrssicherheit von Kindern spricht, nicht bei Kindertracking rauskommt, sondern eben bei Verkehrserziehung. Und Methoden, die allen Kindern helfen und nicht nur denen, die überwacht werden. Wir hoffen auch auf Stellungnahmen und klare Positionen von den Parteien natürlich und anderen Interessensvertretern. Gesellschaft für Informatik, gern, meldet euch, macht was. Chaos Computer Club auch. Also gut, ihr wart schon technisch involviert sozusagen. Es geht also weiter, wir sind sehr gespannt, wir bleiben dran und informieren. Jetzt kommt der Bogen zum vernetzten Fahren. Wir haben dann in einem Blogartikel behauptet, hinter Schutzranzen steht die Autoindustrie und ungelöste Probleme beim autonomen Fahren. Nochmal so ein bisschen zum Rekapitulieren. Schutzranzen macht ungefähr alles falsch, was falsch gemacht werden kann. Und deswegen sagen wir, das ist eine Richtung, in die es beim vernetzten Fahren auf keinen Fall gehen darf. Also Kinder werden überwacht, Daten gehen in irgendeine Cloud. Und im Grunde ist das nämlich der Weg, der sagt, wenn wir autonom fahrende Fahrzeuge haben wollen, wenn wir Fahrzeuge haben wollen, die Gefahren erkennen können, die vielleicht sogar irgendwann selber reagieren können, müssen wir alle Hindernisse, alle Gefahren, alle sozusagen potenziellen Opfer der Autos markieren mit GPS-Sensoren. Schutzranzen fängt an mit Kindern, aber weitergedacht, konsequent weitergedacht, müsste jedes Schlagloch mit einem GPS-Sensor ausgestattet werden, müsste jede Person so ein Ding tragen, und vielleicht auch ein Wildschwein im Wald oder ein Baum, der umkippt oder was auch immer. Also wenn sozusagen das Tracking von Personen oder Gegenständen zur Basis von autonomem oder vernetztem Fahren erstmal wird, dann haben wir ein gewaltiges Problem, ein gewaltiges Überwachungsproblem. Kurz zur Einordnung, wo sind wir überhaupt mit diesem autonomen Fahren? Das sind 5 Stufen sozusagen der Evolution, der Automatisierung des Fahrens. Ganz links, das wäre sozusagen diese Stufe 0, Level 0. Die Person, die fährt, hat alles unter Kontrolle. Stufe 1 ist ein bisschen assistiertes Fahren, so ein bisschen Kurvenlicht, ein bisschen Warnung vor Glatteis, was auch immer. Das ist soweit serienmäßig eingeführt. Stufe 2 heißt, die Person, die fährt, muss das System dauerhaft überwachen. Da gibt es jetzt sozusagen die ersten Tests, die ersten Autohersteller, die so langsam in diese Richtung gehen. Stufe 3 ist das hochautomatisierte Fahren. Das heißt, die Person, die fährt, muss das System nicht mehr dauerhaft überwachen. Muss sozusagen nur in der Lage sein, im Ernstfall noch die Kontrolle zu übernehmen. Stufe 5 heißt, wer fährt, muss wirklich nur noch für ganz spezifische Sachen selber das Lenkrad in die Hand nehmen, vielleicht um das Fahrzeug auf einen Anhänger zu fahren oder ähnliches, was vielleicht der Automatismus noch nicht kann. Stufe 5 heißt dann, okay, ich steige ein und sage, ich möchte gern zum Chaos Computer Club in Köln und das Gerät, was es auch immer dann sein wird, fährt los. Wir sind aktuell sozusagen, ist Hightech ist jetzt gerade irgendwas zwischen Stufe 2 und 4, Stufe 5 ist noch ein sehr weiter Weg. Wir sind also damit schon eingestiegen in dieses Thema der Kommunikation Car2X, also Auto zu allem anderen, Auto zu Auto, also die Kommunikation von Fahrzeugen untereinander, Auto zu Verkehrseinrichtung, Auto zu Ampelkommunikation oder Autokommunikation zu Grundschulkindern auf dem Schulweg. Auch das gehört dazu. Es gibt einen ziemlich lesenswerten Bericht der Ethikkommission Automatisiertes Fahren und vernetztes Fahren vom Juni 2017. Und der weist auf Risiken einer Totalüberwachung hin, wenn wir anfangen, eine zentrale Steuerung einzuführen, also sprich eine Cloud-Lösung zum Beispiel. Oder wenn wir anfangen, überhaupt Personen zu markieren und zu tracken. Und hingewiesen wird eben auch noch auf die Gefahr der Manipulation und der Fahrzeugsteuerung. Alles auch schon passiert, also bekannt sind vielleicht diese Fälle, in denen Leute dann die Fahrzeugsteuerung von SUVs, was den Hersteller gerade nicht mehr aber übernehmen konnten. Jetzt kommen wir so langsam in diese Business-Ecke. Hier haben wir jetzt eine Aussage eines CEOs von Intel-Chip-Hersteller. Und in diesem Interview, das ist auf thedrive.com erschienen, freut er sich richtig über das Überwachungspotenzial. Das ist richtig geil, weil zu jeder Zeit kann ja dann ein Fahrzeug gefunden werden. Man braucht ja nicht mehr diese gefährlichen Verfolgungsjagden. Die machen sich zwar gut in den Nachrichtensendungen, aber sind halt auch aufwendig. Und wenn man einfach so ein Fahrzeug sozusagen aus der Ferne finden und abschalten kann, ist es ja cool. Und auch da macht's wieder Klick, wenn wir das Schutzranzenmodell weiterführen, können wir auch Personen finden, jederzeit. Denn sie sind ja sozusagen lokalisierbar über ihre GPS-Sensoren oder über dann eben ihre Smartphones, die sie bei sich tragen. Das heißt also, was wir grundsätzlich entscheiden müssen, ist die Frage, vernetzen wir den Verkehr zukünftig mit oder ohne Überwachung? Und zwar mit oder ohne kommerzielle oder staatliche Überwachung. Schutzranzen hat sich hier ganz klar dafür entschieden, wir vernetzen mit kommerzieller Überwachung und binden auch noch Facebook und so mit ein. Also was ich eben meine, das ist sozusagen der Worst Case, der möglich ist. Es gibt viele Fragen, die dabei gelöst werden müssen oder die wichtig sind zu beachten. Also das erste ist, wie gehen wir mit automatisierten Entscheidungen um? Die Diskussion kennt ihr vielleicht auch. Da geht es um die Frage, okay, ein automatisch oder teilautomatisch, teilautonom fahrendes Fahrzeug, muss ich im Unfallfall, weil es ausweichen muss, einem Hindernis oder was auch immer entscheiden, okay, fahre ich jetzt in eine Gruppe Grundschulkinder oder rase ich jetzt in eine Gruppe anderer Menschen oder wie auch immer. Also diese Dilemmasituation, das ist eine ganz schwierige Diskussion. Gelöst ist bis dahin sozusagen juristisch, dass immer Sachschäden, Personenschäden vorgezogen werden müssen. Aber das geht noch nicht tief genug in die Debatte. Riesenthema ist die IT-Sicherheit. Das steht in Klammern Staatstrojaner. Staatstrojaner ist im Prinzip staatliches Hacking. Wir haben ein Gesetz für den Einsatz von Staatstrojanern in Deutschland. Das bedeutet im Prinzip, dass der Staat das Recht hat, unter bestimmten Bedingungen Sicherheitslücken in Geräten auszunutzen, um Spionagesoftware darauf zu installieren, und zwar auf allen Kommunikationsgeräten, Smartphones, Tablets, aber auch Server. Und wenn wir in Zukunft über Fahrzeuge kommunizieren, dann auch auf Fahrzeuge. Um diese Staatstrojaner zu installieren, braucht es Sicherheitslücken. Also die werden sozusagen installiert, wie auch Kriminelle zum Beispiel Schadsoftware installieren. Und das heißt wiederum, dass der Staat ein Interesse daran hat, dass es in allen Kommunikationsgeräten eine Hintertür gibt oder eine Sicherheitslücke, die ausgenutzt werden kann. Das heißt, im Zweifel ist der Staat in der Situation und muss sich entscheiden, will ich jetzt die Sicherheitslücke schließen oder will ich sie selber ausnutzen? Wenn der Staat sich dafür entscheidet, sie selber auszunutzen, können das eben auch Kriminelle tun. Ist ein riesen Sicherheitsproblem. Deswegen geht Digitalcourage gegen das Gesetz zum Staatstrojaner auch mit einer eigenen Verfassungsbeschwerde vor, weil wir das Gesetz kippen wollen. Ah ja, okay. Oh Gott, muss ich mich aber beeilen. Aber danke. aktuell ganz brisant sind die Debatten in Hessen. Also es gibt auch dann sozusagen Staatstrojaner auf Bundesebene, ist der Hessentrojaner in Bremen auch, Bremen-Trojaner. Es gab Gesetzesreformen in Bayern und vielen anderen Bundesländern. Das ist wirklich eine Sache, da brennen Grundrechte und das muss auch bedacht werden, wenn wir über die Vernetzung von Verkehr sprechen. Und grundsätzlich geht es um die Standards und Grundrechte. Also die Frage ist, wer legt es fest? Und dabei geht es eben um Daten, Informationen und am Ende sind es Machtfragen. Es wird quasi die Macht ausgehandelt zwischen Unternehmen, zwischen Verbänden, Gesetzgeber und auch denen, die dann später irgendwann diese Fahrzeuge kaufen und drin sitzen, also den Konsumentinnen sozusagen. Was ist jetzt so in der Industrie los? In welche Richtung könnte es gehen? Wohin steuern sozusagen die Großen? Volkswagen will ab 2019 mit PWLAN serienmäßig schon Fahrzeuge ausliefern. PWLAN ist sozusagen ein extra für vernetztes Fahren entwickelter Standard, der sozusagen Ad-Hoc-Netzwerke aufbaut zwischen Fahrzeugen. Also ist wirklich keine Cloud dazwischen, sondern die Fahrzeuge kommunizieren direkt miteinander und können lokale Daten austauschen. Das Ganze ist unabhängig vom Mobilfunk, darum für die Autoindustrie sehr interessant, weil sie umgehen sozusagen die Patente der Mobilfunkunternehmen, sie umgehen mögliche Kosten, die natürlich über Mobilfunk entstehen, und sie können die Standards besser selber festlegen. Große Frage dabei ist, wo werden die Daten verarbeitet? Also wenn ich sozusagen um eine Cloud-Lösung gehe, wird viel in der Cloud verarbeitet, ausgelesen, analysiert und so weiter und so fort. Bei Direktvernetzung vielleicht im Fahrzeug oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Konzepte, aber ich konnte zumindest jetzt nicht rausfinden, was genau Volkswagen erstmal plant. Interessant ist da auch gleich noch zu sehen, dass das Konzept Schutzranzen überhaupt nicht in das Volkswagen-Konzept, also dieses sozusagen PWLAN direkt kommunizieren Konzept reinpasst, weil Schutzranzen geht über Clouds. Und trotzdem ist Volkswagen immer noch finanziell sozusagen beteiligt an dem Schutzranzenprojekt über eine Beteiligung an der Wolfsburg AG. Also Volkswagen ist noch mit einem für den Konzern einen kleinen Betrag, aber sie sind immer noch investiert in Schutzranzen. Volkswagen hat einen Deal geschlossen mit Aurora. Aurora ist ein relativ neues Unternehmen, gegründet von Entwicklern von Google, Tesla und Uber. Und Aurora will sich spezialisieren auf die Vernetzung von Fahrzeugen. Google selber hat gesagt, also sie haben ja dieses Fahrzeug gebaut, was wir da sehen. Google selber hat wohl gesagt, naja, wir wollen gar nicht Autohersteller werden, aber wir wollen uns sehr wohl mit der Vernetzung von Fahrzeugen beschäftigen und vor allem mit der Auswertung von Daten natürlich. Das ist schließlich das, was Google tut. Porsche. Porsche hat einen Deal mit Vodafone. Porsche Car Connect setzt auf 5G. Das ist noch nicht da, das dauert noch ein bisschen. Das heißt, Volkswagen könnte vielleicht einen Ticken schneller sein, wenn die wirklich 2019 serienmäßig rauskommen mit PB-LAN. Da ist es so, dass die Kommunikation laufen soll von dem Fahrzeug über mobiles Internet zu einem lokalen Datencenter, also auch eine Art Cloud, und dann wieder zurück zu anderen Fahrzeugen. Lustigerweise sagt dann Porsche, naja, und da, wo Netzlücken sind, dann machen wir auch PWLAN. Der Vorteil dieses Ansatzes für die Industrie ist zumindest, das kann man schnell nachrüsten, das ist nicht so aufwendig. Porsche oder Vodafone, ich weiß es gerade gar nicht, die bieten gleich eine Telematikversicherung, also so eine Art Kfz-Unfallversicherung an, und zwar auf Grundlage des Fahrverhaltens. Also wer dann sozusagen defensiv fährt, zahlt weniger in die Versicherung, und wer aggressiv fährt, zahlt dann eben mehr. Porsche bietet jetzt auch schon Tracking an von Fahrzeugen, ist dann meistens was für Firmenflotten und so weiter. Dann kann eben nachvollzogen werden, okay, ist jetzt das Firmenfahrzeug wirklich den direkten Weg gefahren oder hat es noch einen Umweg gemacht oder Pause gemacht oder ähnliches. Und hier unten seht ihr gleich auch noch so ein bisschen das, wohin es auch noch gehen könnte, dass ich halt für bestimmte Dienstleistungen, die ich dann haben will, Geld bezahlen muss. Also zum Beispiel der rundum Fahrzeugtracking-Dienst kostet dann knapp 300 Euro im Jahr. Daimler hat einen Deal mit T-Systems. Aktuell ist es schon so, dass die E-Klassen untereinander kommunizieren können. Das funktioniert auch über eine Cloud. Und bei allen Cloud-Lösungen gilt das, was ich auch auf einer anderen Folie zu Schutzranzen gesagt habe. Bei Cloud steht das S für Sicherheit. Also ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es gibt im Grunde nur zwei Arten von Unternehmen. Und zwar die, die schon gehackt worden sind, und die, die es noch nicht wissen, dass sie gehackt worden sind. Und wir sehen ja jetzt schon, wöchentlich sozusagen Hacks von großen Unternehmen. Der Bundestag wurde, also wirklich alles und jeder wird gehackt. Das heißt, wir werden in Zukunft auch gehackte, vernetzte Fahrzeuge sehen. Oder vielleicht auch ganze Fahrzeugflotten oder was auch immer. Das hängt sehr von der Vernetzung ab. Weswegen der dezentrale Ansatz da schon Vorteile hat. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, wer regiert? Wer gibt hier gerade den Ton an, in welche Richtung es geht? Deswegen habe ich noch mal ein paar andere Verbündete aufgeschrieben. Also Toyota arbeitet mit der Microsoft Cloud, Porsche in den USA eben dann mit AT&T, Tesla hat auch in den USA einen Vertrag mit AT&T und Jasper Connected Cars. Die wurden aufgekauft von Cisco. Das heißt, Cisco steckt jetzt auch drin. In der EU hat Tesla einen Vertrag mit Telefonica, und es gibt wohl, so ist es in dem Artikel vom Business Insider beschrieben, eine Art Lobby gegen dieses PWLAN, also gegen die dezentrale Lösung. Das sind dann Chip-Hersteller, also Qualcomm, die viel für Mobilfunknetze tun oder Chips anbieten, und es sind eben die großen Mobilfunkkonzerne. In diesem Testprojekt in Stuttgart, da gibt es ja schon so eine Teststrecke, wo teilautonome Fahrzeuge sozusagen fahren dürfen. Da ist es so, dass Vodafone das Netz anbietet, Bosch Software und Funkmodule und die Messung macht, also sozusagen das dann schaut, was hinten rauskommt. Und die Funkmodule kommen von Huawei. Bei Bosch ist eine ganz aktuelle Meldung, ich habe es heute erst erfahren, die haben jetzt mit 600 Mitarbeitern einen eigenen Geschäftsbereich für vernetztes Fahren gegründet. Dann ist die Frage, okay, wer reguliert? Klassischerweise der Gesetzgeber und das gleich auf verschiedenen Ebenen. Also wir haben seit März 2017 ein neues Straßenverkehrsgesetz, was so ein bisschen was regelt, ganz grob, aber da sind wir jetzt wirklich erst auf dieser Stufe 3 so ungefähr. Die Datenspeicherung wurde auf 6 Monate reduziert. Der Gesetzesentwurf hat damals vorgesehen 3 Jahre. Das ist im Prinzip eine Vorratsdatenspeicherung, die vorgesehen war. Es gibt eine recht lesenswerte Stellungnahme der Bundesdatenschutzbeauftragten zu dem Gesetz und unklar geregelt sind solche Sachen wie, okay, was ist mit der Datenweitergabe und was ist mit Haftungsfragen und so weiter und so fort. Zu welchen Zwecken dürfen die Daten verarbeitet werden? Regulierung gibt es jetzt ab Mai 2018 zu einigen dieser Punkte durch die Datenschutzgrundverordnung. Die tritt in Kraft am 25. Mai. Ist ein europäisches Regelwerk, muss man sich sozusagen mit beschäftigen. Also das betrifft so gut wie alle Unternehmen, die irgendwas mit Daten machen. Auch ein Schrott ab wie Q-Driver. Dann wird es geben ab 2018-19 die E-Privacy-Verordnung. Die reguliert sozusagen den Datenschutz und eben auch teilweise Datensicherheit, wenn es um Kommunikationsdaten geht. Und da ist auch wieder die große Frage, was fällt jetzt in welchen Bereich? Also was sind Kommunikationsdaten des Fahrzeuges? Was sind dann sozusagen meine personenbezogenen Kommunikationsdaten, wenn ich da mit der Freisprechanlage dann über die was auch immer, Amazon Cloud oder welche Cloud oder die Daimler Cloud oder was auch immer kommuniziere. Vielleicht auch mal schnell Daten schicke oder was auch immer. Das heißt, was ich hier vorhin gesagt habe, diese Lobby gegen PWLAN, so ähnlich sieht das Lobbybündnis auch aus zur E-Privacy-Verordnung. Da haben wir es auch bei Digital Courage mit zu tun. Also mit der Analyse der Entwicklung dieser E-Privacy-Verordnung ist super spannend. Das ist im Prinzip ein Lobby-Krimi, genauso ähnlich, wie wir ihn gesehen haben bei der Datenschutzgrundverordnung. Damals hieß es, das lief über 4-5 Jahre und damals hieß es, okay, das ist die größte Lobby-Schlacht, den Brüssel je gesehen hat. Genau dasselbe wird jetzt über E-Privacy gesagt. Der Entwurf aus dem Parlament ist gut, kann man mitarbeiten. Ist natürlich, enthält politische Kompromisse, ist aber was Gutes, aber wir fürchten jetzt, dass vor allen Dingen aus dem Rat der Europäischen Union, also aus den Mitgliedsländern, auch aus Deutschland, einfach die Forderungen der Industrie durchgesetzt werden.
Martin? Dazu vielleicht eine kleine Anmerkung im aktuellen Koalitionsvertrag, weil jetzt über die kommende GroKo, wenn sie denn kommt, ist es vielleicht das, wenn es besser verständlich ist, erst erstmal von Aufnahme.
Ah, okay. Vielleicht zum besseren Verständnis nochmal, der aktuelle Koalitionsvertrag, der die kommende GroKo, wenn sie denn kommt, beschreibt, sieht vor, dass für das automatische Verfahren eine Verordnung kommen soll und für das autonome Verfahren der Rechtsrahmen geschaffen werden soll. Das heißt also auch hier für die bundesdeutsche Politik wird in den kommenden 4 Jahren viel Arbeit anstehen in Bezug auf die rechtlichen Grundlagen fürs autonome Fahren. Und in dem Zusammenhang ist der ganze europäische Kontext auch nochmal extra spannend.
Ja, genau, das ist sozusagen hier der nächste Punkt. Was wird der 19. Bundestag tun? Da steht jetzt Verordnung für autonomes Fahren. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Es wird sozusagen vermutlich für jede Ausbaustufe, für jede dieser Evolutionsstufen eine eigene Verordnung notwendig sein. Vor allen Dingen auch, weil wir überhaupt noch nicht wissen, in welche Richtung es geht und was wirklich sozusagen dann in die Praxis kommt. Wichtig ist aber bei dieser ganzen Ausgestaltung, dass sie privatsphärefreundlich passiert und dass wir Überwachung grundlegend verhindern. Und zwar nicht so ein bisschen noch schön geredet und ein bisschen zurückgenommen, da wird noch ein bisschen was anonymisiert oder da wird hier und da dann wenigstens kein Klarname oder sowas verwendet, sondern wichtig ist, dass wir sozusagen keine überwachbare Struktur aufbauen. Das ist so zumindest die Utopie, an der wir uns orientieren sollten. Es gibt jetzt auch schon politische Forderungen. Also hier ist ein Papier verlinkt von der Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Und sie sagt ganz klar, wir müssen beim vernetzten Fahren sicherstellen, dass es eine informationelle Selbstbestimmung gibt. Das heißt, dass die Personen, die so ein Fahrzeug dann nutzen oder besitzen oder wie auch immer, selber bestimmen, was mit den Daten passiert. Das Zweite ist, sie fordert, okay, wir brauchen Transparenz. Das heißt, Leute müssen einsehen können, welche Daten da durchs Netz gehen und welche nicht. Prinzip Datensparsamkeit, Riesenthema. Das ist jetzt zum Glück auch in dieser eben erwähnten Datenschutzgrundverordnung verankert. Sie spricht an eben Punkte wie Verschlüsselung, Anonymisierung, IT-Security, und auch das Recht auf Löschung. Ich muss das Recht haben, dann Fahrprofile löschen zu lassen zum Beispiel. Ganz wichtig, vorletzter Punkt, Privacy by Default, super wichtig. Das bedeutet, dass wenn ich ein Gerät bekomme, kaufe, sozusagen in Nutzung setze, dann muss es so voreingestellt sein, dass meine Privatsphäre geschützt ist. Und erst wenn ich sozusagen informiert, unter Zustimmung, irgendwelche Einstellungen ändern. Erst dann wird sowas wie Tracking oder Ähnliches möglich. Die Datenschutzbeauftragte fordert eben die Datenverarbeitung innerhalb des Fahrzeugs. Eine sehr grundlegende und weitsichtige Forderung habe ich gefunden bei Jan-Philipp Albrecht, der ist Europaabgeordneter für die Grünen. Und er fordert, das ist von der CPDP, einer Konferenz im Januar 2018, zwei Sachen. Erstens sagt er, Staaten sollten niemals Vorratsdatenspeicherung für das Internet der Dinge fordern. Vorratsdatenspeicherung bedeutet im Prinzip, dass Daten für einen längeren Zeitraum abgespeichert werden für möglichen Zugriff. Also erstmal sozusagen im Prinzip einen Heuhaufen anhäufen an Daten, und wenn es dann später irgendwann mal einen Grund geben sollte, da mal reinzugucken, dann hat man ja schon mal alles beiseite gelegt. Das ist im Prinzip eine Vorratsdatenspeicherung. Wir haben sie auch aktuell ein Gesetz dafür in Deutschland zur Kommunikationsvorratsdatenspeicherung, und das bedeutet aktuell, sagt das Gesetz zumindest, dass immer wenn wir ein Telefon in die Hand nehmen und irgendeine Person anrufen, eine SMS schreiben, ins Internet gehen, wird staatlich verpflichtend gespeichert, wo ich mich befinde, wie lange ich kommuniziere, wen ich anrufe, meine Telefonnummer und so weiter. Das ist im Prinzip eine staatliche Totalüberwachung. Digitalcourage hat auch dagegen eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, und ich glaube, gestern hat das Verfassungsgericht öffentlich gemacht, dass unsere Verfassungsbeschwerde angenommen wurde und die Behandlung der Akte noch 2018 beginnt. Also wenn wir, wir wollen jetzt alles dafür tun, dass das Bundesverfassungsgericht auch mit unserer Verfassungsbeschwerde diese Totalüberwachung wieder kippt. Ganz, ganz grundlegendes Thema. Aktuell ist das so ein bisschen Schrödingers Vorratsdatenspeicherung. Es ist ein bisschen unklar, lebt sie jetzt gerade oder ist sie tot? Ist ein Thema für sich, ist auch alles nachzulesen auf digitalcourage.de. Aber das zu fordern für das Internet der Dinge, für vernetzte Fahrzeuge, ist eine sehr, sehr wichtige Forderung, und das ist eine Mini-Forderung, und da gibt es keine Verhandlung. Das Zweite, was Jan-Philipp Albrecht fordert, ist eine Wand zwischen Staat und den Daten, die im Internet der Dinge, also auch beim vernetzten Fahren, erzeugt oder gespeichert werden oder verarbeitet werden, wie auch immer. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den wir auch in unserer Verfassungsbeschwerde stark machen. Und das ist nämlich das Abwehrrecht der Personen, der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat. Der Staat hat nicht das Recht, in jede Privatsphäre einzudringen und Menschen zu überwachen. Sondern im Gegenteil, es ist die Pflicht des Staates, die Bevölkerung vor Überwachung zu schützen. Eine Stellungnahme zum Datenschutz beim vernetzten Fahren gibt es auch von der Internationalen Datenschutzkonferenz. Das Papier liest sich schon ein bisschen, ambivalenter. Hier geht es darum, dass autonom fahrende Systeme, bla bla bla, so gestaltet sein sollen, dass sie Nachverfolgbarkeit, Traceability und Authentication von Fahrzeugen sozusagen bereitstellen müssen, unter bla 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 Berücksichtigung der Prinzipien Privacy by Design, Privacy by Default. Hier ist aber schon wieder der Tracking-Ansatz mitgedacht. Und ganz unten, der letzte Punkt, den will ich nochmal hervorheben, Privacy-Friendly Driving Modes. Das bedeutet, angeboten soll dann den Leuten werden, so ein privatsphärefreundlicher Fahrmodus. Also im Sinne von, ich drücke da einen Knopf und dann bin ich so ein bisschen privatsphärefreundlich unterwegs. Und wenn ich ihn nicht drücke, dann irgendwie nicht und dann ist meine Versicherung günstiger oder was auch immer. Es könnten faule Deals sein und entscheidend ist sozusagen, wer festlegt, welche Bedingungen der Mode erfüllt. Da kann sich auch wieder alles drunter verbergen. Zum Vergleich ist hier eine Stellungnahme des Verbands der Automobilindustrie, das ist der VDA. Das ist allerdings, muss ich dazu sagen, von 2014. Der erste Absatz, die Überschrift lautet Datenschutzprinzipien für vernetzte Fahrzeuge. Also es geht um Datenschutz bei vernetzten Fahrzeugen. Der erste Absatz sagt, die Ziele des Datenschutzes sind Komfort, Service und Multimedia. Wir haben den Punkt nicht verstanden, worum es geht. Der zweite Absatz sagt dann, naja, doch, bei Datenschutz, wissen wir schon, geht es um die vertrauensvolle Kundenbeziehung, damit die Leute auch sich noch trauen, in unsere Fahrzeuge zu setzen und die Fahrzeuge kaufen. Also auch hier kein Bewusstsein dafür, dass es um Grundrechte geht. Und dann wird es langsam ein bisschen spannender. Da steht nämlich dann drin, wie die Autoindustrie sich das wünscht, wie das funktionieren soll. Und zwar so, dass im Prinzip die Autoindustrie bestimmte Ausstattungsmöglichkeiten sich da ausdenkt, bestimmte vertragliche Regelungen, Einwilligungen, bestimmte technische Features, die dann Kundinnen aktivieren können oder eben deaktivieren können. Wichtig ist aber, dass die Autoindustrie das sozusagen festlegt. Dann wird noch gesprochen von einer angemessenen Aufklärung über die Daten. Angemessen natürlich das, was eben dann die Industrie für angemessen hält. Und es geht um ein hohes technisches Sicherheitsniveau. Und da können wir nur hoffen, dass das nicht da angelegt ist, wo Q-Driver und Schutzranzen sich anordnen, verorten, ansiedeln, wie auch immer. Sehr wichtig sind Standards. Ich habe mal hier drei Gremien aufgeführt, die Standards festlegen für die Vernetzung von Fahrzeugen. Da ist die Frage, wer diskutiert hier mit? Die Industrie sicher, Gesetzgeber auch, aber diskutiert auch die Zivilgesellschaft mit? Das ist die Frage. Was wir von Digital Courage also fordern, wenn es um vernetztes Fahren geht, ist ganz dringend eine Grundsatzdebatte. Weil jetzt werden die Weichen gestellt. Und eine Weichenstellung führt eben in Richtung Schutzranzen und Überwachung. Und es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Und der Punkt, an dem sich das unterscheidet, sozusagen die Weichenstellung, ist die Perspektive. Sehe ich Personen, Menschen als Trägerinnen von Grundrechten, dann lande ich bei der linken Seite, sozusagen. Sehe ich die Leute aber nur als Konsumentinnen, als Leute, von denen ich will, dass sie Autos kaufen ließen, was auch immer, und dann ihren Kindern auch noch einen GPS-Sensor für 1 € pro Monat in Ranzen geben, damit Facebook auch noch was davon hat, bla bla bla, dann lande ich auf der rechten Seite. Und der Unterschied kann manchmal marginal sein. Deswegen müssen wir auch gerade in der Öffentlichkeit und auch bei politischen Sachen sehr genau hinschauen. Der Unterschied, einmal Datensparsamkeit. Wir sprechen von Datensparsamkeit und wir meinen Datensparsamkeit. Nämlich alles, was nicht gebraucht wird, wird nicht erhoben. Punkt. Und das Zweite ist, wir sagen, niemand hat über irgendwen Daten zu sammeln. Und wenn ja, muss gefragt werden. Das ist sozusagen das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Also sprich, Datensammeln ist verboten, Punkt, außer es wird erlaubt. Was sozusagen die andere Möglichkeit ist, also das, was die Begehrlichkeiten der Datenschrott-Apps, wie sie da draußen nur so aus dem Boden sprießen, ist was anderes. Die machen Datensparsamkeit in Anführungszeichen. Die sprechen auch davon, aber da ist es ein Werbe- und ein Marketing-Sprech. Also da wird sozusagen erst geguckt, was könnte denn alles in der großen Fantasie erhoben und verarbeitet und so weiter und so fort werden. Da wird sozusagen der Ballon erstmal richtig aufgepustet, um dann das Ergebnis, was umgesetzt wird, daneben klein erscheinen zu lassen. Ganz wichtiger Punkt, ich springe mal in Zeile 3. Da haben wir sozusagen, wenn wir sehen, okay, Menschen sind Grundrechtsträgerin, dann arbeite ich technisch auch anders. Dann bin ich viel eher bei einer Lösung wie Open Source, wo ich dann eben Code Review etabliere und wirklich sozusagen Datensicherheit ernst nehme und auch also sicherstellen will, dass Leute auch mit der Software was anfangen können und sie nicht bei irgendwelchen Unternehmen liegt. Und dann arbeite ich auch eher dezentral, weil ich will sozusagen Datenberge einfach vermeiden und überhaupt nicht haben. Wenn ich einfach nur Kohle verdienen will, na klar brauche ich Datenberge. So, deswegen sind Google und Facebook und Co. einfach an Daten interessiert und wollen die besitzen und verwerten und haben dafür auch die Patente und die Rechte und so weiter und so fort. Jetzt springe ich nochmal in die letzte Zeile. Da habe ich auf der einen Seite das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und auf der anderen Seite habe ich das Interesse der Industrie, nämlich Profilbildung, die Bewertung von Menschen. Denn so funktioniert es im Prinzip. Also ich sammle Daten, ich beobachte Menschen und dann tue ich drei Sachen. Ich lege ein Profil an, daran lege ich einen Bewertungsmaßstab an, kann dann unterscheiden, gute Konsumentin, schlechter Konsument, wie auch immer. Und dann kann ich Menschen unterschiedlich behandeln. Wer also vielleicht einen bestimmten Fahrstil hat oder viel zuckerhaltige Sachen isst, wie auch immer, bekommt dann vielleicht andere Verträge angeboten. Andere Fahrzeuge, andere Bedingungen, in ein Fahrzeug zu steigen, ein Fahrzeug zu leasen, Fahrzeug zu leihen, was auch immer. Um langsam zum Schluss zu kommen, nochmal der Appell. Schutzranzen muss einpacken. Und zwar nicht nur, weil es eine schlechte Idee ist und das ein Schrott-App ist und Kinderüberwachung eine wirklich desaströse Geschäftsidee ist, sondern auch, weil wir damit einen Schritt gehen in die komplett falsche Richtung. Das ist was eine Gesellschaft nicht wollen kann. Eine freie Gesellschaft auf jeden Fall nicht. Darum, tu was. Was können wir tun? Ganz wichtig ist sozusagen auch der Appell an die Industrie. Wenn ihr Standards festlegt, wenn ihr jetzt mit irgendwelchen Ideen kommt, wie ihr Fahrzeuge verletzen wollt, haltet euch an die Stellungnahmen, die Positionen, die Einwände, die Risiken, die Kritiken der Datenschutzbeauftragten. Geht nicht so vor wie das Schrott-App Q-Driver. Das ist einfach unverantwortlich, weil auch in Zukunft jedes autonome oder vernetzende Fahrzeug wird sozusagen mit Grundschulkindern und genau diesem Problem konfrontiert werden, für die Schutzranzen Pseudolösungen hat. Was können wir noch tun? Wir können utopisch bleiben. Maximalforderung. Keine Vorratsdatenspeicherung für vernetztes Fahren. Punkt. Keine Diskussion. Grundrechte sind keine Verhandlungsmasse. Wie sieht's aus mit vernetztes Fahren über Tor? Warum nicht? Warum nicht fordern? Warum muss es nicht möglich sein? Das Problem ist, es muss kommuniziert werden, und zwar laut, klar und deutlich. Standards, ganz wichtig. Darauf achten, wo legt die Industrie welche Standards fest? Wer wird entscheiden, was der Privacy- oder der Privatsphäre-freundliche, der Nicht-Überwachungsmodus ist? Habe ich denn irgendwann noch das Recht auf anonymes Reisen? Kann ich dann noch irgendwann, wenn ich es satt habe, meine Klamotten in eine Karre packen und losfahren und ich bin eben nicht mehr findbar für den Arbeitgeber? Habe ich das Recht oder habe ich es nicht? Und wie muss der Modus dann gestaltet sein, mit dem ich abhaue, sozusagen? Regulierung des Internets der Dinge. Damit meine ich jetzt die Gesetzgeber. Also wirklich ein gespitztes Ohr anlegen an die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung und an die Entstehung jetzt der E-Privacy-Verordnung. Dann auch das ist der Punkt ADAC, AVD und Co., also der Automobilclub von Deutschland, das ist AVD, die in die Pflicht nehmen. Das sind die Interessensvertretungen derer, die in Zukunft Fahrzeuge besitzen, fahren, leihen, leasen, was auch immer werden. Und das heißt, die Mitglieder dieser Organisation müssen sich auch die Frage stellen, wollen wir selber überwacht werden? Wollen wir vielleicht sogar in einem Verein sein und da auch Mitgliedsbeiträge zahlen, die Überwachungsprojekte sponsern, wie eben der Automobilclub von Deutschland das Schutzranzenprojekt sponsert? Wollen wir das überhaupt? Also da muss eine Diskussion geführt werden. Und ich fange bei der Arbeit jetzt zu dieser Champagne wahnsinnig, auf was für eine Blockadehaltung ich gestoßen bin, wenn ich bei, weiß nicht, der Autobild oder Automotorsport oder was auch immer oder auch beim AVD immer wieder angerufen habe und gesagt habe, ja, Sie haben dann und dann, da und da berichtet über Schutzranzen, aber jetzt lesen Sie doch mal den Spiegel, lesen Sie doch mal die Süddeutsche, jetzt lesen Sie doch mal Heise Online, es gibt Kritik, berichten Sie nach, informieren Sie jetzt Ihre Leserschaft, informieren Sie Ihre Mitglieder, dass es Kritik gibt an diesem Projekt. Nichts passiert. Und das ist völlig unhaltbar, dieser Zustand. Der letzte Punkt, Technikfolgen. Das ist absolut essentiell. Technikfolgeabschätzungen sind jetzt teilweise verpflichtend geworden durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wer in Zukunft, grob gesagt, zum Beispiel sensible Daten von Personen verarbeiten will, braucht vorher eine Technikfolgeabschätzung, also IT-Sicherheit, Datenschutz und so weiter und so fort. Bei so einem Projekt wie Schutzranzen gehört aber dazu natürlich auch eine pädagogische Folgeabschätzung zu machen. Alles ist sozusagen, wurde vernachlässigt. Also das scheint, als wäre das Einzige gewesen, womit sich dieses Unternehmen beschäftigt hat, war so ein bisschen Grafik und kleine Kinderbilder und sowas. Aber an der grundlegenden, der wirklich wichtigen Arbeit, die wurde einfach nicht geleistet. Deswegen Technikfolgeabschätzungen, die müssen eingefordert werden und die müssen diskutiert werden und die müssen überhaupt erstmal entstehen. Deswegen sagen wir auch, besonders zu diesem Schutzranzenprojekt, es ist niemals vorbei. Solange es Schrott-Ups gibt, die auf die Idee kommen, aus akuten Problemen irgendwelche kommerziellen Überwachungsprojekte zu spinnen, so lange werden wir auch nicht aufhören zu nerven und anzurufen, E-Mails zu schreiben und offene Briefe zu machen und Petitionen zu machen und hinzufahren und zu versuchen, bei irgendwelchen Elternabend aufzutreten und zu sagen, dass das Schwachsinn ist. Und so lange mischen wir uns auch in die Gesetzgebung ein. Das heißt also immer, wir werden es immer tun. Es ist nicht abzusehen, dass das aufhört. Wer an der Schutzranzendebatte ein bisschen dranbleiben möchte. Auf Twitter läuft der Hashtag Schutzranzen. Da gibt es dann immer relativ schnell aktuelle Informationen. Ansonsten auch auf digitalcourage.de. Auch zu den so ein bisschen am Rande angesprochenen Themen. Vorratsdatenspeicherung, staatliches Hacking, Videoüberwachung haben wir auch, ist ein großes Thema. Und viel mehr. Wer möchte, kann unseren Newsletter abonnieren, digitalcourage.de/newsletter. Da kommt dann ungefähr, wenn wir es schaffen und wir nicht zu viele Schutzranzen-Schrott-Ups sozusagen auf den richtigen Weg wieder bringen müssen, ungefähr zweimal pro Monat Info-E-Mailings. Und wir sind zu großen Teilen mitgliederfinanziert. Also wir freuen uns immer über Support, Leute, die uns finanziell unterstützen und Fördermitglied werden bei Digital Courage. Wir freuen uns aber auch über Leute, die mitarbeiten und über Leute, die Bock haben auf irgendwie eine AG von uns an der technischen Recherche gegen Schutzranzen oder gegen dieses Kindertracking von Schutzranzen, hat zum Beispiel sehr viel unsere Arbeitsgruppe digitale Selbstverteidigung mitgemacht, die dann eben geguckt hat, okay, wer trackt da wie und was und so weiter und so fort. Das ist auch immer super, super klasse, wenn sich da Leute engagieren. Ansonsten, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich über Fragen und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mhm. Ich sehe euch nicht.
danke erstmal. Und dass ihr jetzt das technische Know-how habt, wäre nicht eine relativ charmante Lösung für vernetztes Fahren, wenn Autos sozusagen keine feste ID hätten, sondern jedes Mal, wenn die gestartet werden würden, eine neue zugeordnet bekommen, dann wäre doch zumindest sowas wie eine Profilbildung nicht möglich, oder?
Ja, also ich bin auch kein Techie, aber ja, Session-IDs ist auf jeden Fall, das muss ich jetzt mitschreiben. Genau, ist so ein Punkt. Muss halt kommuniziert werden. Und da ist dann genau die Frage, also wenn jetzt die ersten Fahrzeuge von VW 2019 tatsächlich mit PWLAN ausrollen. So, was haben die für IDs? Genau auf sowas muss geachtet werden. Oder was tut dann die Daimler Cloud und so weiter und so fort? Ja.
Die Datenschutzverordnung, die jetzt im Mai kommt, geht die irgendwie schon dieses Thema an oder ist da noch gar nichts dazu drin?
Sehr schwierig. Also ich habe die Frage auch mal quasi weitergeleitet, aber die Antwort nicht verstanden. Also das ist hochkomplex, weil sozusagen da sich Rechtsbereiche überschneiden und Teile sind sozusagen betreffen dann die Europäische Datenschutzgrundverordnung und andere Teile betreffen aber wieder die E-Privacy-Verordnung. Ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht im Überblick. Also grob gesagt, alles was sozusagen Kommunikationsdaten sind, wäre dann E-Privacy-Verordnung. Da müssen wir auch gerade aufpassen, dass da nicht auch eine Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür eingebaut wird. Das ist zumindest das, was Österreich, Bulgarien und ich glaube Ungarn oder sowas, also die jetzt gerade die Ratspräsidentschaft haben, die wollen das reinbauen. Aber sprich, alle anderen Daten müssten unter die Grundverordnung fallen, also alles, was nicht Kommunikationsdaten sind. Ja, aber es ist, glaube ich, richtig schwer zu trennen.
Habt ihr einen Vorschlag, wie man es besser machen könnte, technisch?
Wir haben Grundforderungen, weil im Prinzip sind wir über diese Schutzranzengeschichte auch in das vernetzte Fahren eingestiegen, weil wir grundsätzlich genug zu tun haben mit den Staatstrojanern, mit der Vorratsdatenspeicherung, mit der Videoüberwachung und allen anderen Themen. Und bei der Sache haben wir dann gesagt, ja, wir müssen trotzdem aktiv werden, weil wenn wir es nicht tun, wer tut's? Und das brennt. Und deswegen haben wir es gemacht. Auf den ersten Blick scheint auf jeden Fall dieser dezentrale Ansatz über PWLAN sinnvoller als irgendwelche Cloud-Lösungen. Aber auch da, also sozusagen, wir haben auch zu wenig Informationen, wir kennen die White Paper nicht, wir wissen nicht genau, was dahinter steckt. Also wir würden jetzt auch nicht sagen, okay, was VW macht, ist super cool, weil wir nicht wirklich wissen, was da passiert. Und ich frage mich, wer es weiß und ich frage mich, wer es der Öffentlichkeit mal sagt. Also wo ist denn jetzt mal ein Artikel oder wo kann ich es denn bei VW mal nachlesen, was konkret, wie, wer, was mit Daten tut. Und ich fürchte, dass sozusagen erst, wenn die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden, wird es die ersten Datenschutzbestimmungen geben. Erst dann wird es dann vielleicht die ersten Verfahrensverzeichnisse geben, wo wir wirklich mal nachgucken können, was passiert denn da eigentlich. Aber das ist eh ein großes Problem, dass die Zivilgesellschaft da immer hinterherläuft. Und das ist, das geht auch Datenschutzbeauftragten so. Also die Bundesdatenschutzbeauftragte hat, glaube ich, das Gesetz für den Staatstrojaner, weiß ich nicht, 7, 8 irgendwas, 10 Tage vorher auf den Schreibtisch bekommen und sollte dann mal schnell ein Rechtsgutachten schreiben. Also dieses ständig hinterherrennen. Also es gibt diesen Pseudo-Innovationsdruck der Industrie. Eigentlich geht es ja nur um Marktmacht und um Etablierung von was auch immer sich zu Geld machen lässt. Und dem hinterherzulaufen ist eine irrsinnige Arbeit. Und das ist super, super schwierig und lässt sich eigentlich nur bewerkstelligen, wenn es sich auf viele Schultern verteilt. Und ja. Sorry, ist jetzt keine befriedigende Antwort, aber das andere kann ich gar nicht sagen. Ja.
In der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen steckt ja eine extrem große wirtschaftliche Energie, wenn man da jetzt community-driven sozusagen einen Ansatz entgegenstellen wollen würde, müsste man ja sozusagen auch eine Energie dafür versammeln. Und irgendwo ist man auch an dem Punkt, wo wahrscheinlich eine Menge Leute, die alle ein bisschen Code contributen, nicht mehr ausreicht, sondern man dann irgendwie auch testen muss und so weiter und wirklich Mittel braucht. Siehst du da eine Chance, zum Beispiel solche Vereine wie den ADAC oder den AVD irgendwie in die Pflicht zu nehmen oder was zu konstruieren, um eben halt eine alternative, sagen wir mal, quelloffene oder überhaupt irgendwie Grundrechtsträgerin orientierte Alternative zu entwickeln, langfristig?
Ja, ist eine spannende Frage, ist eine geile Frage. Also der AVD hängt ja gerade noch drin, der Automobilclub von Deutschland. So, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn da das Statement kommt, ja, stimmt, ist irgendwie Quatsch, wir machen was anderes. Es wäre genial, es wäre super und das muss eigentlich passieren. Und vielleicht sind es andere Verbände, es gibt ja noch andere Verkehrsverbände, also der ADFC, genau, ja, ist so, oder der VDE, heißen die so? Die gibt es auch noch in Berlin, sitzen die, glaube ich. Die sind auch kritisch drauf. Bitte? Ja, nee, da meine ich irgendwas anderes. Ich meine so ein...
VCD,
ja. Ja. Nee, aber ja. Aber was ist denn mit dem, also jetzt mal in die Luft geschwadroniert, mit dem BSI oder sowas? Oder anderen, oder auch Forschungsinstituten vielleicht. Also ich meine, viele Leute, die im CCC sind auch in Forschungspositionen, wie der Kollege, der den Hack geleistet hat zur Schutzranzengeschichte. Also ich meine, sowas kann man machen. Man kann eben Vernetzungstreffen nutzen, was weiß ich. Also ein geiler Talk auf dem nächsten C3 wäre eine super Sache und Leute vernetzen. Ja.
Vielleicht noch ein Ansatz zum vernetzten Fahren. Wir reden ja eigentlich über das autonome Fahren. Wir können ja mal die Frage stellen, wieso muss dieses autonome Fahren vernetzt sein? Bis die Netzwerke so weit waren, dass man über vernetztes Fahren nachdenken konnte, wurde ja auch an autonomem Fahren gebaut. Da waren dann die Fahrzeuge einfach in der Bringschuld und mussten eben alles an Bord haben, was nötig ist, um autonom durch die Gegend fahren zu können. Sie mussten in der Lage sein, selbstständig entscheiden zu können, ob sie an der roten Ampel halten. Sie mussten in der Lage sein, selbstständig entscheiden zu können, ob sie um die Ecke fahren. Und sie mussten in der Lage sein, selbstständig entscheiden zu können, nicht über ein Kind drüber zu fahren. Die Idee, dass Fahren vernetzt sein muss, ist ja noch gar nicht so alt. Die Idee, dass Autos autonom fahren sollen, dagegen schon. Das Ding ist halt, es ist halt sehr teuer, ein sicheres, autonomes Fahrzeug zu bauen, das eben nicht mit seiner Umwelt im Kontakt steht und Daten von anderen Fahrzeugen oder einer intelligenten Umgebung erhält. Und damit ist halt ein wirtschaftlicher Grund gegeben, das Ganze über Netzwerke laufen zu lassen. Wenn man das schon mal macht, kann man ja auch Überwachung einziehen.
Was ich noch vergessen habe zu sagen, an dieser Idee, was Schutzranzen jetzt quasi versucht, also sprich, alle möglichen Verkehrsobjekte und Subjekte mit Trackern auszustatten. Er hat natürlich auch eine eigene Industrie nochmal Interesse, und zwar ist das eben die Autozulieferindustrie, die Ausstatter, weil sie im Prinzip wissen, dass jetzt der letzte Moment ist, um nochmal diesen ganzen Plunder zu verkaufen. Weil, also das, was Martin sagte, ne? In Zukunft müssen die Fahrzeuge sozusagen eine Sensorik haben, die auch ein Kind erkennt, wenn es nicht gechippt ist. also anders kann es gar nicht funktionieren. Und das ist ja auch das, wo die Entwicklung höchstwahrscheinlich hingeht, also weil es einfach völlig absurd ist, alles mit Trackern und GPS-Sensoren und so weiter auszustatten. Das heißt also, jetzt ist das letzte Zeitfenster für die Zulieferer, den Kram nochmal schön an Eltern zu verkaufen, die sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen. Und ja, also mich würde es nicht wundern, wenn einfach irgendein Zulieferer hinter Schutzranzen steckt.
Also perfide, aber aus meiner Sicht durchaus diskussionswürdig wäre die Situation, dass die Verkehrsteilnehmer in die Bringschuld gesetzt werden. Also wenn du nicht gechippt bist, darfst du dich hinterher nicht beschweren, wenn du überfahren wirst. Das hinterm autonomen Fahren schlummernde Haftungsrisiko für die Hersteller von autonomen Fahrzeugen ist immens. Da will keiner ran. Das kann sehr teuer werden. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich toll, wenn man es irgendwie hingekriegt hat, im Vorfeld das Umfeld dafür verantwortlich zu machen, sich nicht überfahren zu lassen. Das mag sich jetzt ein bisschen sehr komisch anhören, aber letztlich steht die Automobilindustrie unter Druck und hat sich ja nun in der Vergangenheit immer mal wieder in dieser Weise aus dem Fenster gestürzt, dass wir uns hinterher gefragt haben, was ist da gesetzlich passiert? Wie konnte das sein, dass das alles so gelaufen ist? Und von daher ist es zumindest berücksichtigenswürdig, dass das vielleicht auch ein Weg sein kann, rechtlich relevante Verantwortung zu Leuten zu schieben, die sie eigentlich nicht tragen brauchen, zumindest nach geltender Rechtsprechung. In dem Zusammenhang werde ich mir da sehr genau angucken, wie der Rechtsrahmen, dieser besagte im Koalitionsvertrag angekündigte Rechtsrahmen, sich wohl in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Wäre in dem Zusammenhang, glaube ich, auch nicht das erste Mal, wenn man sich jetzt 100 Jahre zurückerinnert, als Autos neu eingeführt wurden, gab es sehr viele Verkehrsunfälle, weil Kinder auf der Straße gespielt haben. Gab es auch Entschädigungszahlungen vom Staat, hat dann dazu geführt, dass man irgendwann die Gesetze geändert hat, dass Kinder nicht mehr auf der Straße spielen dürfen. Also haben wir schon mal durchgespielt. Und dann noch vielleicht noch ein Kommentar. Wir hatten gerade eine Anmerkung, dass es besser gehen sollte. Das Problem dabei, einfach mal andere Perspektive, es bringt gar nichts, es besser zu machen. Weil dann gibt es jemand anders, der es schlechter machen wird. Also wir müssen irgendwie verhindern, dass es jemanden gibt, der es schlechter macht. Und das ist schwierig. Problem ist, dass sich dieses Schlechter immer mit billiger übersetzen lässt und sich damit halt immer wirtschaftlich anbietet. Also das werden wir dauerhaft, glaube ich, nicht los. Und damit sind wir wieder bei, es ist niemals vorbei.
Ja, ist es auch nicht. Ja, ja.
Also wir können das, glaube ich, nicht loswerden. Und dann noch eine andere Sache, auch wieder andere Perspektive. Bei dem Zwischenerfolg Nummer 4 hattest du gemeint, er hat eingesehen, dass es eine schlechte Idee war, dieses Tracking zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass er eingesehen hat, dass es eine schlechte Idee war. Ich glaube, er hat nur kapiert, dass es eine schlechte Idee war, es zu advertisen. Also ja, wir machen Überwachung, aber wir sollten es nie wieder so nennen. Ich glaube, das steckt eher hinter diesem
Statement. Der Punkt war da, es gibt ja im Prinzip hat Schutzranzen zwei Funktionen. Das eine ist halt diese Autofahrer-Warnfunktion. So, du fährst in deinem Auto und dann bum bum, du bist in einem Bereich und irgendwo ist ein Kind und fahr mal vorsichtig. Und wenn das nicht ist, kannst du schön rasen um die Ecke. Die andere Funktion, die das Ding hat, du kannst damit deine Kinder tracken. Also wie so ein normaler, es ist grauenhaft, dass man das schon so sagt, normal, aber dass Eltern eben immer nachgucken können, okay, wo ist mein Kind jetzt gerade? So. Und diese Funktion will er in der nächsten Version abschalten.
Genau, aber nur weil sie sich schlecht vermarktet.
Also, ja, genau.
Also, die Daten im Hintergrund sind immer noch genau dieselben, nur du verkaufst sie nicht mehr so stark.
Genau. Nee, es ist einfach nur eine PR-Masche, um jetzt sozusagen das ein bisschen runterzukochen, weil es bietet viel Angriffsfläche. Und das Ding ist ja, Schutzranzen ist ja nicht die einzige Tracking-Möglichkeit. Also Amazon zum Beispiel, Amazon, ist voll von Tracking-Tools. Also das geht von so Armbändern über irgendwelche Uhren und was auch immer, womit Eltern ihre Kinder überwachen können, so in Echtzeit. Und aber Schutzranzen hat eben zwei neue oder drei neue Dimensionen. Das erste ist, sie vermarkten direkt an Schulen. Zweitens, sie haben diese Vision, ganz Deutschland sozusagen oder alle Grundschulkinder in Deutschland in ihre Cloud zu holen. Und drittens, sie wollen es vernetzen, also in das Internet der Dinge laden. Und deswegen sagen wir, nee, also das müssen wir jetzt aber wirklich mal stoppen. Und also die anderen Dinge auch, ja. Und die Vorratsdatenspeicherung und die Staatstrojaner. Und überhaupt.
Ja, wobei, wenn ich da
Wobei mit dem Rausnehmen der Tracking-Funktion natürlich zumindest auf der einen Seite, auf der Kinderseite die Möglichkeit gegeben ist, die Sache komplett zu anonymisieren, ne? Was ich sozusagen anschließen würde an die Forderung, dass die Fahrzeuge Session-IDs haben. Warum müssen die für bestimmte Funktionen überhaupt eine ID haben? Es reicht ja zu wissen, dass da Fahrzeug und Kind aufeinander kommen. Ja, also wenn man quasi ID-less das organisiert.
Ja. Ja, das ist dieser Punkt. Datensparsamkeit. Das ist im Prinzip die Frage, wo setzt du an? Also eine Antwort wäre bei dem Punkt zu sagen, wir brauchen da gar nichts vernetzen. Der andere Punkt ist, okay, wir versetzen über irgendeine Cloud und da brauchen wir dann, was weiß ich, IDs, die mit deinem, solange du die Karre besitzt oder sowas, geführt werden, weil der Staat will ja wissen, ob du deine regelmäßigen Kontrollen machst oder was auch immer. So. Und alles und dann das komplette Spektrum dazwischen. Und genau, deswegen ist diese weitsichtige Forderung mit der Wand zwischen Staat und Internet der Dinge zum Beispiel interessant. Und ich glaube, diese grundlegenden Forderungen, auf darauf zu kommen und davon nicht mehr loszulassen und das gut zu begründen, und zwar mit Grundrechten zu begründen und im Notfall auch eben mit Urteilen von Verfassungsgerichten begründen zu können. So, das ist vielleicht ein Weg, um zu steuern. Also es ist ein langer Weg, dauert eine Weile, aber geht schon. Ja. Also, wenn, ne? Wir haben ja schon mal zusammen mit dem Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung und Digitalcourage und ich weiß nicht, ob noch andere dabei waren, schon einmal ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verhindert. Das wurde gekippt durch den durchs Bundesverfassungsgericht. In Karlsruhe. Ja. Aber es ist genau geil, solche Forderungen und also dieses Hinterfragen dieser ganzen Anforderungen und dieser Standards, die da gerade festgelegt werden, das ist genau richtig und genau entscheidend. Ja. Und das ist halt dieses Ding, also auch für uns immer in der Arbeit so eine große Diskrepanz ist, wenn wir eine Champagne vorbereiten, dann ist es oft so, dass es erstmal ein großes Medienecho gibt. Bam. Aber das ist halt, wie ich es versucht habe zu beschreiben, innerhalb ein, zwei Wochen vorbei. Und dann fängt eigentlich wirklich die Grundsatzarbeit an. Dann kommen die ganzen Verbände und dann geht es darum, wirklich Argumente auszutauschen und gegenüber dem Kultusministerium gehört zu werden und zäh zu bleiben, dran zu bleiben, ständig sich beim AVD zu melden und bla bla bla. Und danach folgt sozusagen ja noch tiefergehend basale Arbeit, also sprich dann die Advocacy, also die Lobbyarbeit für das Gute, also sprich der Kontakt zu den Abgeordneten und so weiter und an diesen Gesetzgebungsprozessen dran zu bleiben, was nochmal zäher und nochmal trockener und nochmal langwieriger ist und so weiter und so fort. Und das ist halt immer dieser Spagat. Also auf der einen Seite müssen wir mit Champagnen quasi in der Öffentlichkeit was bewegen, dass eine Diskussion losgestoßen wird und gleichzeitig quasi in derselben Zeit müssen wir grundlegend und weitsichtig und sowas arbeiten und das noch mit 4, 5, 6 Themen, 7 Themen, was weiß ich, und das mit einem kleinen Team. Also es ist schon nicht zu wenig zu tun. Wir sind ein kleines, aber ein sehr geiles Team, wollte ich noch sagen.
Okay, wenn...
Ach so, muss ich das dann auch beenden, wenn ich mich anmoderiert habe? Wahrscheinlich, sonst müsst ihr...
Wir haben ja heute jetzt eigentlich nur über Autos geredet. Ich, die absoluter Laie bin, was Digitalisierung angeht, würde mir aber sofort denken, ja gut, mit der Bahn ist das ja wohl irgendwie kein Problem, das ist auf Schienen. Da kann es ja auch mit der Digitalisierung irgendwie relativ einfach gemacht sein. Kommt es irgendwie vor? Ist das irgendwie ein Thema? Könnte das eine Alternative sein? Also geht es überhaupt so? Also ist es überhaupt wünschenswert, so ein Auto wirklich so zu gestalten? Also sollte man überhaupt halt die Schiene fahren?
Also Man sollte die Schiene fahren, auf jeden Fall. Also zum Thema autofreie Stadt und so, ist, glaube ich, Martin, die Person. Aber grundsätzlich, zum ersten Teil der Frage, es gibt bei dem, was jetzt im öffentlichen Nahverkehr und auch bei der Bahn und sowas passiert, auch krasse Überwachungspotenziale. Also es ist vor allem diese E-Tickets und dann diese Sachen, dass man irgendeine blöde Karte braucht und dann kann man da ein- und aussteigen und muss die Karte scannen lassen und dahinter könnte dann wiederum irgendein Bewegungsprofil entstehen und solche Geschichten. Und du kannst einfach, oder das große Thema für uns ist im Prinzip anonymes Reisen. Jetzt ist auch, oh Gott, das habe ich gerade nicht ganz so parat, aber du kriegst teilweise schon keine Tickets mehr für internationale Busverbindungen ohne Perso. Oder ist das nicht auch bei Flixbus oder so? Haben die das nicht auch so ein Kram eingeführt? Ist es noch oder ist es abgeschafft? Genau.
Also Flixbus international ist eine Riesenkatastrophe.
Ja, also und das Unterthema sozusagen, das Unterschwellige ist im Prinzip anonymes Reisen. Du hast keine Chance mehr, dich von A nach B zu bewegen, ohne dass Dritte das mitbekommen. Das ist so die traurige Wahrheit. Ja. Deswegen brauchen wir das torvernetzte Fahrzeug. Dass dann einfach durch die Gestaltung und die Optik sofort auffallen wird. Ja, oder was auch immer. So, ich habe jetzt gerade erfahren, ich soll auch die Veranstaltung schließen. Aber ja, mache ich doch. Also wenn es keine Fragen mehr gibt und sowas, dann bedanke ich mich nochmal für euer Interesse. Und ich lade euch auch gleich noch ein zu den Big Brother Awards. Am Freitag, den 20. April in Bielefeld. Könnt ihr alle sehr herzlich gerne nach Bielefeld kommen. Ist eine wunderschöne Stadt. Und da wird es dann auch sehr, ich glaube, 5 oder sowas, sehr spannende Preisträger geben. Das wird, glaube ich, auch eine richtig coole Veranstaltung mit viel Presseecho. Und das ist auch immer so, dass unter jedem Thema, also alles, was wir da sozusagen mit den Big Brother Awards groß in die Presse bekommen, wir bekommen ja wirklich bundesweit dann große Presse, da liegen immer riesige Berge von riesen Grundsatzproblemen darunter. So, genau. Ja, aber würde mich sehr freuen, euch wiederzusehen. Dann in diesem Sinne, einen schönen Abend.